Ja, also guten Morgen auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Und ich würde gerne noch kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort in rechter Weise zu predigen, ja, das Richtige zu sagen. Bitte dich auch um deine Hilfe, Heiliger Geist, um deine Führung heute Morgen. Ja, lass uns dein Wort verstehen, immer mehr, immer besser. Und lass diesen Morgen doch auch dazu dienen, dich besser kennenzulernen. Amen. Ja, wir haben so viel Schönes auch zu berichten aus der Gemeinde. Das wollten wir eigentlich jetzt schon so machen, aber wir haben gedacht, nee, nach dem Lobpreis, lass uns doch direkt in die Predigt gehen. Aber ich freue mich auch schon auf das, was wir so bekannt zu geben haben nachher. Passieren einfach schöne Dinge. Und da freue ich mich auch jetzt schon drauf, dass wir das mit euch teilen können. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Blick in Gottes Wort werfen. Und es geht heute um die Schätze im Himmel. Das ist mein Thema heute. Und ich will auch nächste Woche dann weitermachen, weil das ist echt ein großes Thema und kann man gar nicht in einer Predigt irgendwie alles abdecken. Deswegen werde ich nächste Woche dann auch nochmal predigen, haben wir getauscht. Ja, dass ihr das schon mal wisst. Und ja, ich habe auch, genau, die Folien sind angekommen, sehr gut. Und lasst uns doch mal ein Wort in das Lukas-Evangelium Kapitel, ein Blick in das Lukas-Evangelium Kapitel 12 werfen. Zunächst die Verse 13 bis 21. Ich bin da in meinem Bibellesenplan draufgestoßen und irgendwie dachte ich, was hat das zu bedeuten? Da muss ich mal mir mehr Gedanken drüber machen. Also, wir lesen ab Vers 13. Da rief einer aus der Menge: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort: Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen: Mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir. Luther übersetzt es mit: Du Narr. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ja, wenn ich das lese, geht euch vielleicht auch so, das wirft einige Fragen in mir auf. Zum einen, wie erlange ich denn Reichtum bei Gott? Was sind denn die Schätze im Himmel? Wie kann ich reich bei Gott sein? Was ist denn die Währung auf meinem himmlischen Sparbuch? Werde ich mein Erspartes erst im Himmel einlösen können? Oder habe ich schon in diesem Leben etwas davon? Jesus erklärt den Jüngern anschließend, was das konkret für sie bedeutet. Er wird da etwas konkreter. Und zwar lesen wir weiter ab Vers 22 bis 31. Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu säen und zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen. Denn Gott ernährt sie. Denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn eure Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen, morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. In diesen letzten zwei Sätzen steckt ganz schön Zündstoff drin. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Luther übersetzt es: Nach dem Allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. Ja, da steckt eine große Spannung in diesen Sätzen. Denn irgendwie steht da ja, wenn ich das Reich Gottes zu meiner Priorität mache, dann sagt Jesus, dass er mir jeden Tag alles geben wird, was ich brauche. Aber was brauche ich eigentlich? Also ich könnte euch sofort Sachen aufzählen, die ich brauche, damit es mir jetzt noch besser geht. Oder? Das geht euch doch genauso. Wenn ich dich fragen würde, was brauchst du, damit es dir besser geht? Damit es dir gut geht? Mehr Geld, mehr Freizeit, mehr Sonnenschein, weniger Falten, weniger Kilos, mehr Gesundheit, weniger Probleme und so weiter. Also hier fallen doch bestimmt viele persönliche Wünsche ein. Ist es das? Also der Vater weiß, was du brauchst. Tja, was bereitet dir so viel Sorge, dass es dein Denken beherrscht? Ich denke, darum geht's hier. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Hier geht es um Nahrung, um Kleidung, um so die Grundversorgung ja auch. Da sind wir in Deutschland ganz weit weg von. Aber was beherrscht unser Denken? Tja, ist es falsch, sich finanziell abzusichern und nach mehr finanziellen Mitteln zu streben? Ist es falsch, vorzusorgen für das Alter, sein Leben zu ordnen, zu organisieren, auf gute Beine zu stellen? Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass das hier damit gemeint ist. Es geht ja auch nicht nur um Finanzen. Es geht ja um all die Dinge, die unser Denken beherrschen, uns im alltäglichen Leben ja auch Sorge bereiten und uns in Sorge wickeln können. Und die Bibel ist auch voller Ratschläge, dass wir klug mit unseren Ressourcen umgehen sollen, dass wir auch gut mit unserem Körper umgehen sollen, dass er ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wie gehst du mit ihm um? Was machst du mit ihm? Es ist gut, sich auch um diese Dinge zu kümmern. Und es ist auch ein großer Segen, besteht ja auch ein großer Segen darin, wenn man sich an den Früchten seiner Arbeit ja auch freuen kann. Ja, wenn man das, was der Bauer da ja auch irgendwie in dem Gleichnis tut, dass er sagt, oh, mir geht's gut. Und ich erfreue mich ja auch dann daran. Das ist ja auch eigentlich nichts Schlechtes. Ja, es macht Sinn, das Leben vor dem Tod zu organisieren und zu ordnen und den Ruhestand zu planen. Aber es ist verhängnisvoll, und ich glaube, das ist das, was Jesus hier auch meint, es ist verhängnisvoll, das Leben danach zu vernachlässigen und sein geistliches Leben zu vernachlässigen. Ich glaube, dass genau das hier gemeint ist. Jesus sagt dem reichen Bauern, ey, dein Leben kann morgen vorbei sein. Das heißt, noch während er sich die Gedanken macht, er legt sich in Ruhe schlafen und träumt schon von dem Cocktail und dem entspannten Leben an seinem neu gebauten Pool. Und dann zack, ist er tot und steht vor Gott. Und hat nichts von dem mehr, nichts. Tja, der lebt in Sorge um sein Geld, also auch der Reiche, der ihn da fragt, der Mann, der aus der Menge zu ihm kommt, ne? Nicht der aus dem Gleichnis, sondern der ihn fragt, der kommt zu Jesus mit irdischen Belangen, mit finanziellen Wünschen. Ich meine, manche kamen zu Jesus mit ihren Krankheiten, manche haben ihre tote Kinder zu ihm gebracht, eine Frau kam mit ihrer Blutung, die nicht aufhörte, die sie gesellschaftlich ausgrenzte. Er kommt mit der Bitte, hilf mir zu finanziellem Recht und Reichtum. Tja, der sorgt sich vor allem um sein Geld, der Mann, hat aber keine Aktien im Himmel. Was belagert denn unser Herz? Was belagert dein Herz, das dich fast oder täglich in Sorge wickelt und dich ganz einnimmt? Und wenn Jesus da stehen würde, was würdest du ihn da auch fragen? Tja, was ist Gottes Herz? Diese Frage müssen wir uns ja irgendwie stellen. Ich habe mich damit beschäftigt, ja, Schätze im Himmelreich. Was bedeutet das eigentlich? Und wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, was ist eigentlich Gottes Herz? Was sieht er als Schätze an? Dem Mann in dem Gleichnis geht es gut. Also er hat ja mehr, als er braucht. Er fragt sich aber irgendwie nur, wie er noch zu mehr Reichtum kommen könnte und damit sich damit ein schönes Leben zu machen. Der sagt, ich werde mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, genieße dein Leben, iss, trink, sei fröhlich. Der denkt nur an sich, der Kerl. Das ist ein entscheidender Punkt in dieser Begegnung zwischen ihm und Jesus und dem, was Jesus dann auch seinen Jüngern auf den Weg gibt, dass dieser Mann nur an sich denkt. Und wir lesen weiter, Jesus spricht weiter zu seinen Jüngern und klärt etwas weiter auf, was das Herz Gottes eigentlich dahinter ist. Lukas 12, die Verse 32 bis 34. Das ist unmittelbar danach, der fährt fort. Habt also keine Angst, kleine Herde, sagt er zu seinen Jüngern, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Jetzt kommt's. Mal gucken, ob danach noch alle sitzen bleiben. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel an. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. So, gut, dass ihr schon gesessen habt. Also das sind so Verse, da lese ich begeistert die Bibel und denke mir, wow, ey, so viel Weisheit. Und dann lese ich so einen Satz, verkauft alles, was ihr habt. Und dann höre ich manchmal auf zu denken, weil ich denke, das ist, schaffe ich nicht. Das ist ein bisschen viel verlangt. Tja, aber das steht hier. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Tja, Gottes Herz scheint wohl irgendwie bei den Menschen, bei den Bedürftigen zu sein. Das lesen wir hier raus. Mal gucken, was das für uns bedeutet, dieser Satz, verkauf alles, was du hast und gib es den Bedürftigen. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber wir lesen hier, dass Gottes Herz bei den Bedürftigen ist. Und dass die Schätze im Himmel daran irgendwie auch geknüpft sind. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 35, lesen wir. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Gottes Herz ist zum einen bei körperlichen Nöten, bei körperlichem Leid von uns Menschen. Wir lesen weiter in Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, die Menge, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gottes Herz ist auch bei unserem inneren Zustand, bei dem inneren Zustand der Verlorenheit der Menschen, der Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, eben das, was keiner sieht, was oft niemand sieht, was nur ich weiß. Dann spricht er zu seinen Jüngern, Vers 37. Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Ihr Lieben, das ist Gemeindearbeit. Wir bitten jede Woche, dass Gott neue Menschen schickt, die auch den Blick Gottes kriegen, wo es einfach die Schmach, die da draußen ist, ist so viel Elend. Lauf mal durch die Fußgängerzone. Es ist so viel Elend, so viel Not, so viel Verzweiflung da, so viel Verlorenheit. Und das ist Gottes Herz. Er sieht die und es dreht ihm den Magen um, wenn Jesus, als Jesus die Menschen sah. Und wir sehen in diesen Versen, wie sehr Gott danach trachtet, dass sich unser Herz mit seinem Herz verknüpft, sodass sein Wille und sein Reich durch unser Leben geschehen. Durch die Veränderung unseres Herzens in seinem Sinne. Das lesen wir hier auch. Denn er ist der Inbegriff von Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Wir haben da vorhin von gesungen. Und das ist so schön. Man steht da im Lobpreis, man kann Gott loben für seine Eigenschaften, für die Liebe und Gnade, die er hat für uns. Da kommen mir manchmal einfach die Tränen, weil ich überwältigt davon bin, wie gut Gott ist. Und alles, was er tut, ist durch Liebe motiviert, ja. Und wir finden in der Bibel sehr viele Stellen, wo er uns verdeutlicht, was wir tun sollen, was er eigentlich von uns möchte. Ich meine, wir haben es jetzt hier gelesen, verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Ey, wie hoch kann man die Latte eigentlich legen? Also der nimmt da irgendwie kein Blatt vor den Mund, geht voll aufs Ganze. Und nee. Wie gesagt, ich würde am liebsten die Bibel zuklappen, wenn ich das lese und mir über was anderes Gedanken machen. Aber ja, es hat mich sehr beschäftigt, diese Verse, und auch ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das denn für mich, Gott? Wir lesen auch in Hosea, Altes Testament, ein Prophet, Kapitel 6, Vers 6, denn an Güte habe ich gefallen, nicht am Schlachtopfer, ermahnt der Prophet das Volk. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Also da rüttelt der Prophet und Gott durch den Propheten das Volk und sagt, ich will nicht eure Opfer, ich will, dass ihr auch barmherzig seid, steht in einer anderen Übersetzung. Ihr sollt gut miteinander umgehen, mit euch selbst, mit anderen Menschen. Und ihr sollt die Erkenntnis Gottes mehr suchen als die Brandopfer. Wir lesen beim barmherzigen Samariter, das steht im Lukas 10, was da passiert, was Gott eigentlich von uns möchte. Viele laufen vorbei, sie sehen es, sie fühlen es aber nicht und gehen weiter. Sie handeln nicht, sondern sind was auch immer. Der Alexander hat darüber auch gepredigt, über diese Personen und was da eigentlich stattfindet in diesem Gleichnis. Aber hier geht es bei dem barmherzigen Samariter, dass da einer ist, der die Not eines Mannes, der von sich selbst aus nicht mehr helfen, weiterkommt, der in absoluter Not ist, dass er ihn sieht, dass er mitfühlt und dass er handelt. Das lehrt uns dieses Wort. Oder der reiche Mann und der Bettler, der vor seiner Tür ist, der dann später in der Hölle ist und den Bettler im Himmel sitzen sieht. Da geht es auch darum, der lebte im Überfluss, dieser Mann. Es steht richtig, er lebte im Luxus. Und der Bettler, der hatte Wunden, dass die Hunde kamen und ihn geleckt haben. Der lag auf seiner Türschwelle. Und er hat gehofft, dass er wenigstens die Abfälle von diesem reichen Mann kriegt. Der reiche Mann hätte einfach sehen müssen, er hat es gesehen. Er hat aber nicht gefühlt. Er hat die Not dieses Mannes nicht gefühlt, er hat sie nicht sehen wollen, er hat es nicht in sein Herz gelassen. Jesus möchte auch, dass wir sehen, dass wir fühlen und dass wir handeln. Ich glaube, darum geht es hier. In beiden Fällen ist Barmherzigkeit in Form von Mitgefühl und praktischer Hilfe angebracht gewesen. Und auch der barmherzige Samariter hat auch seine Finanzen investiert, hat gesagt, hat die in den Herberge gebracht, diesen kranken Mann, gesagt, kümmere dich um ihn, pflege ihn. Und wenn du mehr brauchst, komme ich wieder und ich werde es dir bezahlen. Der hat richtig geholfen, auch mit seinen Finanzen. Tja, Gott sieht Not und Leid. Ich denke, das ist klar. Also auch viele von uns können das bezeugen, dass Gott uns in unserer Not und in unserem Leid sieht. Aber es scheint so zu sein, dass wann immer ein Mensch Not und Leid sieht und diesem begegnet, etwas also mitfühlt und handelt, dass dann in Gottes Augen tatsächlich etwas passiert, was ewigen Wert hat. Dass wie eine Buchung da oben in dem Sparbuch stattfindet und was verbucht wird. Wir kommen nicht drum herum, dass Jesus uns in seinem Reden und in seinem Handeln Folgendes lehrt. Der lehrt uns wichtige Eigenschaften von Christen, nämlich Mitgefühl, Barmherzigkeit und Mitleid. Und er fordert uns alle auf, zu sehen, zu fühlen und zu handeln. Das klingt ein bisschen jetzt voll nach Moralpredigt, aber ich hoffe, ihr versteht das, dass wenn man das liest, wir müssen uns nochmal damit beschäftigen, was ist denn Gottes Herz dahinter? Warum sagt Jesus das und was bedeutet das für unser Leben? Und es ist so vielfältig, auch dieses, wozu Jesus uns hier aufruft, er sagt ja auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet ja auch, was in meinem Alltag, in unserem Gemeindeleben, in meinem Dienst, überall hat das Bedeutung. Und deswegen will ich auch nächste Woche dann fortfahren und auch ein bisschen über andere Bereiche unseres Lebens sprechen, wo das auch eine Bedeutung hat und wo das eigentlich sich auch zeigen sollte. Ich sage nicht, welche Bereiche, sonst kommt ihr nicht. Ja, wie steht es denn bei uns mit dem Sehen, mit dem Fühlen und mit dem Handeln? Was bedeutet das konkret für dich und mich? Was bedeutet das zum Beispiel, wenn du mit einem Obdachlosen, der dich um Geld bittet, umgehst? Hilfst du einer alten Dame den Wasserkasten oder einem alten Herrn den Bierkasten ins Auto zu heben, wenn du es siehst und der so ein bisschen verzweifelt davor steht und merkt, oh, die Kraft ist nicht da. So, siehst du das? Was machst du aus diesen Situationen? Schenkst du jemandem ein offenes Ohr und vielleicht eine Umarmung, eine Ermutigung, wenn er es braucht, wenn du merkst, oha, da braucht es jemand, da ist eine Not und das kommt offensichtlich raus. Tja, natürlich sollen wir auch vorsichtig sein und uns nicht ausnutzen lassen. Und ich denke, das ist unsere Schwierigkeit bei solchen Dingen, wo wir Not sehen. Manchmal kommen ja eben diese Beispiele des Lebens. Ne? Du siehst jemanden auf der Straße sitzen, du siehst Armut, so richtig plakativ ist das dann. Ja? Oder es kommt jemand und fragt dich um was. Und man hat so manchmal das Gefühl, ja, der nutzt mich vielleicht aus oder der gibt das vielleicht für was aus, was ihm noch mehr schadet und so, ne? Also dann kommen ja all diese Gedanken, die sind ja auch richtig. Und es kann auch sein, dass man wirklich ausgenutzt wird und man muss da auch auf sein Bauchgefühl hören. Ja, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt mal geholfen, einen kleinen Finger habe ich gegeben und der zieht die ganze Hand und so. Und da ist irgendwie auch Betrug oder so dahinter. Da muss man schon vorsichtig sein. Aber ich glaube, es ist besser, einmal zu viel einer Not zu begegnen, als einmal zu wenig, oder? Einmal zu viel zu helfen, einmal zu viel zuzuhören oder einmal zu viel zu geben. Und interessant ist, der Caritas-Verband, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, hat ein klares Ja, wenn du auf die Homepage gehst, zu der Frage, ob man Bettlern Bedürftigen, also ich sage es jetzt mal in der Form Bedürftigen, Geld geben sollte oder nicht. Die schreiben einfach Ja, mach's. Und dann schreiben sie noch, und das finde ich interessant, weil das ist, passt auch zu dem Bibelwort, wie viel man geben sollte. Dann schreiben die, eine solche Empfehlung gibt es nicht. Die Frage ist, was kann und will ich mir leisten? Meistens gebe ich so viel, dass es mir nicht wehtut. Ich darf mich aber fragen, ob nicht großherziger sein könnte, in Allbetracht all dessen, wofür ich selbst ausgebe, mehr zu geben. Bei einem bettelnden Menschen könnte ich in Menschlichkeit und Solidarität investieren. Keine schlechte Wertanlage, schreiben die. Ja, also ich habe ja auch meine persönlichen Beispiele. Ich habe das ja auch schon mal gemacht und auch diesen Struggle erlebt, dass da jemand sitzt und denkst, oh, ich habe gerade, keine Ahnung, 5 Euro für letzten Mist ausgegeben und ich gehe jetzt hier vorbei und gebe nichts, obwohl ich eigentlich eine Not sehe. Und ja, dann kannst du ja auch sagen, wenn ich ihm jetzt das Geld gebe, dann gibt das ja für Alkohol aus oder für Drogen, das schadet ihm ja. Gehe ich weiter. So. Die schreiben übrigens bei Caritas, der ist krank und das ist seine Medizin. Und wenn er sich davon ein Bier kauft, dann macht er das. Er weiß, was er braucht. So, und ich bin mal hingegangen und habe gedacht, ich bin jetzt mal clever. Ich frage ihn, wie kann ich dir helfen? So, und dann sagte der, ich habe keine Socken. Ja, was, und jetzt? Da ist der Kaufhof. Kannst du mir Socken kaufen gehen? Ja, Stress, Eile, ja, wie es heute so ist. Da dachte ich, ja, okay. Dann bin ich dem, habe, keine Ahnung, für 10 Euro Socken gekauft und der war voll happy. Der war voll happy, hatte ein paar neue Socken und dann kam ich aber mit ihm ins Gespräch. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich komme aus Bulgarien und ich kann nicht anders, ich habe keinen Job. Wenn ich keinen Job habe, kriege ich keine Wohnung. Wenn ich keine Wohnung habe, kriege ich keinen Job. Was soll ich machen? Sagt er. Und ich sehe den heute immer noch da sitzen. Und dann kam man ein bisschen ins Gespräch und je mehr man mit ihm sich unterhalten hat, desto mehr Mitgefühl hatte ich irgendwie auch mit ihm. Oder es sind ja ganz vielfältige Situationen, wo man einfach Not sieht. Und die Frage ist ja immer wirklich, ich glaube, Gott hat da auch was in uns hineingelegt, weil wir wollen ja, dass unserer Not begegnet wird. Und deswegen hat er, glaube ich, auch in uns Menschen hineingelegt, nach seinem Ebenbild erschaffen, dass wir auch Not sehen. Ich war mal im Brückes unterwegs. Ich will jetzt hier nicht davon reden, dass ich ein guter Mensch bin oder so. Nein, wirklich nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Aber es sind die Momente, wo ich einfach gesehen habe, gefühlt habe und gehandelt habe. Und ich gemerkt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn du mit Menschen in ihrer Not irgendwie in Verbindung trittst. Das ist etwas sehr Besonderes, muss ich sagen. Und ich würde mir auch so gerne wünschen, oder ich wünsche mir ja auch, dass in meiner Not Menschen mir begegnen, dass sie es sehen, dass sie offene Augen haben. Ich war mal in Brückes mit dem Auto unterwegs, da schon am Brothaus da hinten ungefähr, dahinter der Pfingstwiese. Und dann fahre ich da lang und sehe einen alten Mann, der wirklich schnell läuft, verwirrt durch die Gegend guckt. Also der sah nicht alkoholisiert aus, nichts. Aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann bin ich umgedreht, habe angehalten, habe gefragt, ist alles okay bei Ihnen? Und ich bin auf totale Verzweiflung getroffen. Gesagt, ich bin mit dem Zug von Ida Oberstein hierher gefahren, ich wollte in die Fußgängerzone, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich bin vom Bahnhof losgelaufen, bin falsch abgebogen, jetzt ich suche die Stadt. Und er ist in die falsche Richtung gelaufen. Ja, da habe ich ihn hingefahren. Da war er total happy, der Mann. Wer weiß, wie sein Tag ausgegangen wäre, wenn ich in dem Moment nicht gehandelt hätte. Und es war für mich überhaupt kein Problem. Das waren 5 Minuten mehr meiner Zeit. Aber auf das Gefühl hören. Und ich möchte dazu heute aufrufen, dass ja, Gott gebraucht uns da auch bei solchen Dingen. Und ich habe aber auch, es gibt Momente natürlich, und deswegen, ich bin eher, wenn ich das aufwiegen würde, eher ein schlechter als ein guter Mensch, wie oft ich darauf gehört habe oder nicht. Ich war einmal in der Wilhelmstraße, an der Kreuzkirche runter, Richtung Marienwörth, und das ist ja zweispurig, und ich war auf der linken Spur, auf der rechten Spur war eine Radfahrerin, eine relativ junge Frau, und ich überhole sie und stehe dann vorne an der Ampel und höre, dass es hinten kracht. Also die muss wohl irgendwie sich umgeschaut haben oder so und dann gegen den Bordstein gefallen sein und voll mit dem Fahrrad hingeflogen. Es hat richtig gescheppert. So, und dann stehe ich da an der Ampel, das waren 30 Meter weiter. Und ich dachte so, fahr ran und hilf. Weil die hat sich da irgendwie versucht aufzuraffen. Ja, aber ich hatte irgendeinen Termin, glaube ich. Oder es war irgendwie gerade dringend. Und ich bin weitergefahren. Ich dachte, ach komm, da sind ja jetzt schon 5, 6 Autos hinter mir. Die haben das doch auch mitbekommen. Die werden schon helfen. Ja, nur wenn jeder so gedacht hätte wie ich. Dann wäre die Frau... Also da wäre ich im Gleichnis des barmherzigen Samariters, wäre ich derjenige gewesen, der hingeguckt hat, zwar irgendwie gefühlt hat, aber die anderen Dinge waren wichtiger und weitergefahren ist. Mein Handeln wäre nicht nach Gottes Herzen oder war nicht nach Gottes Herzen in dem Moment. Also so haben, glaube ich, wir doch alle persönliche Beispiele, wo wir das doch auch bezeugen können, wie schön es ist, wenn man geholfen bekommt in seiner Not, wie es sich anfühlt, wenn man was verpasst. Aber auch, so wie Paulus es sagt, in der Apostelgeschichte 20, Vers 35, behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Tja, wenn wir im Überfluss leben, können wir sehr dankbar sein, oder? Und wir leben hier im Überfluss in Deutschland. Und Jesus fordert uns gerade dann auf, aus diesem Überfluss herauszugeben. Er spricht von Sorgen um Kleidung und Nahrung. Diese Sorgen haben wir Gott sei Dank nicht. Wir haben sehr viel Überfluss. Und interessant ist auch, noch bevor Jesus in Erscheinung trat, rief Johannes der Täufer ja die Menschen zur Umkehr und zur Buße auf. Er predigte den Menschen die Taufe der Buße, die Taufe der Herzensveränderung, der Herzensumkehr zu Gott, eine neue Gesinnung, eine Taufe in die Vergebung der Sünden hinein, in die Gnade Gottes, in die Fülle seiner Gnade, in die Barmherzigkeit hinein, die uns erlöst von diesen Dingen. Das predigte der Johannes, der Täufer. Und er forderte die Menschen aber auch dazu auf, Früchte zu bringen, welche bezeugen, dass sie von ihren Sünden abgekehrt sind und sich Gott zugewandt haben. Das sagt er ihnen. Er schenkte ihnen echt reinen Wein ein, sogar dem Herodes, dem Fürsten. Vor allen Leuten sagte er ihm, was sein Problem ist und was seine große Sünde im Leben ist. Kam dafür in den Knast. Tja, und so steht da eine Menschenmenge. Viele folgten dem Ruf, viele ließen sich taufen. Sie hörten einen Propheten Gottes. Das Alte Testament geht endlich weiter. Gott spricht wieder zu ihnen. Ihre Herzen werden bewegt. Sie lassen sich taufen. Und so stehen sie da nun fragend vor ihm. Wir lesen in Lukas Kapitel 3, Vers 10 bis 16. Erstmal Vers 10. Da fragte ihn die Menge, also sie stehen da vor ihm, nachdem er gepredigt hatte, getauft hatte. Was sollen wir denn tun? Die haben sich taufen lassen. Die haben in ihrem Herzen eine Veränderung erlebt, haben die Gnade Gottes erlebt, haben gemerkt, wow, hier ist Vergebung, Gott ist gnädig mit uns, er vergibt uns. Und da ist ein Weg, da ist ein Weg. Und dann stehen sie da und sagen, Johannes, was sollen wir denn jetzt machen? Er antwortet, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Ist doch interessant, oder? Dass das die erste Aufforderung ist, von sich wegzuschauen, zu gucken, wo hast du Überfluss, wo ist Not um dich herum, begegne dem. Und wir sagen ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, gell? Aber anscheinend gibt es ein Hemd, das Taschen hat, nämlich das, das du weggegeben hast. Dein letztes Hemd nimmst du nicht mit. Aber eins, was du weggegeben hast, das ist dann im Himmel notiert. Also es ist doch interessant, dass hier so eine Bedeutung dem zugesprochen wird. Dass das das Erste ist, was Johannes der Täufer so den als Ratschlag gibt. Und es heißt weiter im Vers 12, es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Die Zöllner, die Zolleinnehmer, die sich bereichert haben, die Kohle gemacht haben damit, dass sie den anderen mit einer Autorität, die ihnen gegeben wurde, das Geld ein bisschen aus der Tasche ziehen und somit die anderen in Not bringen, finanziell. Sagt er ihnen ganz einfach, fordern nicht mehr, als du brauchst. Was dir vorgeschrieben ist, fordere nicht mehr. Und es kamen auch die Kriegsleute, die Soldaten, und sprachen, was sollen wir machen, was sollen wir tun? Und denen sagt er, misshandelt niemanden. Erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Raubt niemanden, erpresst niemanden, heißt es in anderen Übersetzungen. Macht einfach euren Job, für den ihr bezahlt werdet, aber schadet niemanden dabei. Denn im Krieg ist es doch so, wie oft ist es, dass Soldaten dann zu Räubern werden, dass sie an sich reißen, dass sie vergewaltigen, dass sie niederbrennen. Das war damals auch noch ein bisschen rauer, denke ich, als heute. Und da sagt er zu ihnen, misshandelt niemanden. Mach keine falsche Anklage, sei zufrieden mit deinem Sold. Tja, ist vielleicht der ein oder andere Soldat dann ohne Waffe in den Krieg gezogen, weiß ich nicht. Der Opa Erich, gell, der hat doch immer gesagt, er hat immer in den Boden geschossen. Also es gab spezifische Antworten an spezifische Personengruppen. Welche Antwort würde er dir wohl heute geben? Wenn du in deinem Herzen was merkst, welche Antwort würde er dir geben, der Johannes der Täufer, wenn er heute hier stehen würde, für dich als Personengruppe mit deinem Hintergrund, mit deinen Problemen, die du so hast? Aber du merkst, da bin ich vielleicht nicht auf dem richtigen Weg. Lukas schreibt weiter, dass die Menschen dachten in ihren Herzen nach der Antwort von Johannes, ey, das ist der versprochene Messias, ist der das? Ey, der spricht ja vom Himmel was in unser Herz rein. Ist das der Christus? Und so standen sie wieder voller Erwartung vor ihm und dachten, ja und jetzt? Wir lesen im Vers 15, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Das ist gewaltig, das ist gewaltig. Menschen sind umgekehrt, haben Buße getan, aber das war nicht das Ende. Johannes sagte, da wird einer kommen und er kam kurz danach und fing an, was fing er an? Er lehrte erstmal. Er sprach Gottes Reich in die Menschen rein, was es Gottes Herz ist. und lehrte uns, wie wir nach seinen Maßstäben leben können. Sie hatten ihre Herzen geöffnet und Antworten erhalten, was sie aus Gottes Sicht tun sollten, die Menschen. Und ich lade dich heute Morgen ein, genauso wie diese Menschenmenge, genauso wie diese Zöllner, genauso wie die Soldaten, auch dich vor Gott zu stellen und zu sagen, Herr, was soll ich tun? Sprich zu mir. Wir haben den Heiligen Geist, er spricht zu uns, er verändert unsere Herzen. Er versucht, unsere Herzen mit dem Herz Gottes zu vereinen. Gott weiß ganz genau, dass ich Nahrung und Kleidung brauche, aber darüber hinaus weiß er, was ich wirklich brauche. Und das ist auch hier gemeint in diesen Versen, dass er sagt, der Vater weiß, was du brauchst. Und wenn du Gottes Reich an erste Stelle setzt, und hat so eine große Bedeutung, dieses Gottes Reich an erste Stelle setzen, ich denke an erster Stelle erstmal in deinem Herzen, Priorität geben. Gott, was denkst du, was fühlst du, was möchtest du? Er weiß mehr manchmal als wir. Da gibt es ja dieses Reel, worüber ich mich immer schlapplache, dieses Come on, I know you, you know you, and I know that you know that I know that you know that I know you. Im Real ist es witziger. Also dieses, ich komm schon, ich kenne dich, du kennst dich auch und ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich dich kenne. Ach ja, unnötig, hätte ich mir sparen können. Aber er weiß, was mir wirklich fehlt. Gott weiß, was mir wirklich gut tut. Er weiß, was mir wirklich schadet. Und du kannst raus in die Welt gehen, du kannst versuchen, durch Fitness, durch Ernährung, durch Klimawandel, Rettung, was weiß ich alles, das zu füllen, die Löcher zu stopfen. Komm doch einfach zu Gott, der weiß doch, was du brauchst. Lass dir von ihm die Antworten für dein Leben geben. Und ist nicht genau das, und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ist nicht genau das, wozu Jesus uns hier auffordert, also worüber ich jetzt gepredigt habe, nicht genau das, was wir ja eigentlich auch von Gott erwarten? Sehen, fühlen, handeln. Das erwartet Gott von uns. Das sind die Schätze des Himmels. Wann immer wir Not sehen, egal in welcher Form, es fühlen, und ich bin mir sicher, der Heilige Geist wirkt da auch in uns. Und dann handeln, kriegst du einen Schatz im Himmel. Da freut sich Gott darüber, denn genau das möchte er doch auch mit uns tun. Er sieht deine Not, er sieht dich, er fühlt mit und er handelt auch. Also das Werk von Jesus am Kreuz, das ist doch so ein Beweis für sein Mitgefühl. Für deine und meine Verlorenheit. Das ist so ein Beweis, dass er bereit war, sowas von konsequent zu handeln, um uns mit Gott zu versöhnen, um unsere Sünden zu vergeben, dass wir Zugang zum Vater haben wieder, den Graben zu schließen, sodass Himmel wieder stattfinden kann, dass die Macht der Sünde zerbrochen ist und das Kreuz wirklich das, was damals im Garten Eden war, der Mensch und Gott in einem wunderbar vereint, dass das wieder hergestellt werden kann. Amen. Warum? Weil er unsere Not sieht, weil er mitfühlt, weil es ihm den Magen umdreht, haben wir gelesen. Und deswegen hat er auch gehandelt. Und bevor er handelte, hat er Gebet gesprochen, Vater, schick Arbeiter in die Ernte. Die Ernte ist so groß. Die Schmach ist so groß der Leute. Letzten Endes braucht diese Welt das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und da, wo du Mangel hast, da hat er Überfluss. Hast du Mangel an Liebe? Er hat Liebe im Überfluss. Er freut sich daran, uns das Reich Gottes zu schenken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in diesem Leben an Schätzen des Himmels auch schon zurückkriegen können oder geschenkt bekommen, dass wir, wenn wir Mangel an Liebe haben, Liebe im Überfluss durch Jesus bekommen. Wenn wir Mangel an Vergebung haben, wenn wir Vergebung brauchen, da ist Überfluss an Vergebung. An seiner Tat am Kreuz, da ist ein Überfluss an Vergebung, das strömt einfach in diese Welt raus. Du brauchst es nur annehmen. Wo du Mangel an Hoffnung hast, hat er Überfluss an Hoffnung. Darfst teilhaben daran. Und wo du Mangel an Ruhe hast, kann er dir Frieden schenken. Warum? Weil er dich sieht, weil er mitfühlt und weil er auch handeln möchte. Ja, aber er möchte genau das auch von uns. Das, was er für uns tat, das möchte er auch von uns. Dass sozusagen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, von dieser neuen Schöpfung. Tja, wie ist unser Zustand? Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wie ist dein geistig und geistlicher Zustand? Ist da Platz für das Himmelreich Gottes? Ist da Platz für seinen Willen? Ist da Platz für sein Herz? Ist in deinem Herzen Platz für sein Herz? Und in so einem Zustand kann uns Gott begegnen. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Lasst uns doch nochmal das Lied singen, Fels der Zeiten, und vor Gott kommen. So wie die Menschenmenge vor Johannes dem Täufer stand. Sagen, und jetzt? Was bedeutet das für mich, Gott? Was möchtest du mir damit sagen? Was bedeutet das für mein Handeln? Vater, ich danke dir für die Schätze des Himmels, die wir jetzt in unserem Leben erfahren dürfen. Danke dir für all die Gnade, die du schenkst, für die Vergebung, die du schenkst, für die Liebe, die wir in dir haben. Danke auch, dass du uns den Himmel schenkst, dass du uns ewiges Leben schenkst, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dieses Leben, da sind wir so beschäftigt. Aber es wird dann mal ein ewiges Leben geben und da kommt es auf andere Dinge an. Hilf uns, das Herz aus dieser Ewigkeit zu erkennen, dein Herz, und es auch jetzt schon in unser Leben hier und jetzt zu tragen. Zeig uns immer mehr, was dein Herz ist, wie du unsere Herzen verändern möchtest. Ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust, Vater. Dass du Erlebnisse auch schenkst, was es bedeutet, dass das Geben seliger ist als Nehmen. Was bedeutet das eigentlich? Lass es uns erfahren, Herr Jesus. Öffne uns die Augen. Öffne unsere Herzen. Zeig uns deinen Willen. Begegne du uns, Vater. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du heute Morgen Antworten gibst. Und ich bitte dich aber auch, dass du Leid und Not begegnest. So wie du es tatst, wovon wir lesen, Herr. Amen.